Ja, und hallo, und wenn jemand irgendwie noch Sonntagsschule hat und Jugendkreisleiter ist, das ist für die Gold. Ja. Ja. So groß, aber auf das Format zusammengelegt. So. Aber jetzt Ketzschreiber. Und dann lesen wir, als Abraham starb, da hat er aus den Söhnen seiner Ketzweiber noch ein Erbteil vermacht. Abraham. Und David hatte Ketzweiber, neben den Frauen, die genannt sind. Von Salomo wollen wir jetzt gar nicht reden, nicht? Da hat man sehr viel zu sagen. Nicht? Da sind mal 60 und dann noch Ketzweiber und noch Jungfrauen. Ja. Wie gut, liebe Geschwister, wenn wir da geübte Sinne haben dürfen, durch Umgang mit den dunklen Stellen, mit den dunklen Angelegenheiten in unserem Gotteswort. Wenn wir da geübte Sinne haben, um nicht mehr zurückschrecken zu müssen oder innerlich in Unruhe kommen müssen, wenn unser Gotteswort sich so ganz unbeschwert solcher Ausdrücke und solcher Tatsachen bedient. Ganz ungeschminkt. So. Ich will bei der Gelegenheit nur sagen, darauf hinweisen, dass der Begriff Ketzweiber, der heißt im Hebräischen nicht Ketzweiber, nicht? Das ist im Deutschen so eigenartig, nicht? Dass der fast mit Krebs zu verwechseln ist, nicht wahr? Also, oder sowas. Eine Sache, die ein Abraham und ein David, Abraham der Vater aller Gläubigen und David der Mann nach dem Herzen Gottes, nicht? Ja. Und auch Jakob, lesen wir. Ihr glaubt mir ja, wenn ich das sage, nicht? Dass das so in der Schrift steht. Nicht? Ja. Das verstehen wir nicht. Nur eines ist da. Da, und das, um das geht es jetzt. Ja. Geübte Sinne, dass wir auch, wenn wir an solche Dinge herankommen, so dunkle Angelegenheiten, mal zuerst für uns, dass wir im gleichen Moment was wissen dürfen und innerlich vollständig beruhigt, nicht nur beruhigt sind, sondern uns freuen auf die göttliche geistliche Lösung, die umso wunderbarer ist auf Christus und Gott, als der Schatten ganz eine ganz dunkle Angelegenheit ist, mit der wir Frommen mal vorerst nicht nur nichts machen können, sondern noch als Steine des Anstoßes empfinden oder gar Felsen des Ärgernisses. Nicht? Und danken, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt fähig gemacht worden bin, dich anzubeten wie bis jetzt noch nie. Es genügt schon, wenn wir die Dinge einmal uns in die Gegenwart, in die allerheiligste Gegenwart unseres Herrn stellen und ins Heiligtum versetzen. Wort für Wort dieser biblischen Zeugnisse auf unseren inneren Menschen wirken lassen und den Herrn um ein wenig Honig bitten. Ja. Ich sprach, ich will die Palme ersteigen, Salomo, will ihre Zweige erfassen und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks. Er selber ist der wahrhaftige Weinstock. Und sie Trauben, ihre Brüste, am Weinstock. Wenn Christus sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock, ihr seid die Reben, erwartet er dann da Trauben. Und das sind ja wir, nicht? Das ist sie. Und der Duft deiner Nase wie Äpfel. Und dein Gaumen wie der beste Wein. Schlagen wir schnell Sprüche 25, Vers 11 noch auf. Bitte. 25, ja? Ah, das ist das Lockdown. Ja, das stimmt hier nicht. Ah, das gilt zum nächsten Wort. Wie der beste Wein, der meinem Geliebten sanft hinuntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lasst uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen uns früh aufmachen nach den Weinbergen. Israel ist ein Weinberg des Herrn der Heerscharen, des Herrn der Gazellen. Er hat aber noch weitere Weinberge. Schöpfungsmäßig ist die ganze Schöpfung der Weinberg Gottes. Hat er da auch Hüter des Weinbergs eingestellt? Kosmokratoren, die das alles gottgemäß verwalten sollen? Ja? Und die sind es ja dann, die ihn umgebracht haben. Wieder, wie weit es ist und dann Höhepunkt, ob die Granaten blühen. Ja, ob jetzt die Liebe Gottes zum Erblühen gekommen ist in Israel und in seiner Schöpfung. Und dort will ich dir meine Liebe geben. Dann kommen noch die Liebesäpfel. Das ist nach jener Stelle, in 1. Mose 30, das ist die Sache zwischen Lea und Rahel, Sachen, Söhne, Kinder bekommen, also ein Mittel, die Fruchtbarkeit zu beschleunigen oder zu befördern. Ich kann die Dinge leider nur jetzt äußerlich noch kurz anführen. Wir müssen die gewaltigen Schlussakkorde noch näher ansehen. Die Liebesäpfel duften und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte, neue und alte. Ja? Der neue Wein, explosiv, gärende Kräfte, nicht alte Schläuche, nicht geflickte Schläuche, aber der alte Wein, Neues Testament, Altes Testament. Neue Früchte, alte Früchte. Ist über unsere Tür. Ja. Tür, nämlich die Tür, erst kommen noch drauf, die Tür der Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, wo alle Geschöpfe eingehen werden, zu ihrer Zeit. Dann beachten wir noch Vers 2. Ich würde dich führen, dich hineinbringen in meiner Mutterhaus. Wir haben gelernt, was die Mutterschaft bedeutet. Aus welchem Mutterschoß geistlicherweise jemand geboren ist. Aus dem irdischen Jerusalem oder aus dem Jerusalem im tausendjährigen Reich oder im himmlischen Jerusalem oder aus dem Jerusalem, das droben ist. Ich würde dich tränken mit Würzwein und mit dem Muste meiner Granaten. Bitte. Oh. Was macht der Gott dieses Zeitalters aus Granaten? Der macht Granaten daraus. Stimmt's? Aber was für Granaten? Des Hasses nicht und des Todes. Kanonen baut er auch, nicht? Griechisch Kanon. Was heißt das? Der Wirkungsbereich eines Apostels oder Evangelisten ist ein Kanon, etwas Heiliges, etwas von Gott zugeteiltes. Und was macht der Feind daraus? Ein Mordinstrument, genannt Kanone, auch mit gewisser Reichweite. Nicht? Ringsum, nicht? Wirkungsbereich. Können wir noch weiterfahren, aber wir dürfen es jetzt nicht. Noch einmal, seine Linke sei unter meinem Haupt, bleibt, und seine Rechte umfasst mich. Noch einmal, Beschwörung der Töchter Jerusalem. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem, dass ihr nicht weckt und noch aufweckt, die Liebe, bis es ihr gefällt. Und jetzt zum dritten Mal, wer ist sie, der Fünf, die da heraufkommt von der Wüste? Jetzt wie schön, sich lehnend auf ihren Geliebten. Wer ist sie? Wir haben es gelernt. Dort hat mit dir Wehen gehabt deine Mutter. Dort hat Wehen gehabt, die dich geboren. Nochmal, wie wichtig, wer die Mutter ist. Und jetzt bittet sie nach solchem wunderbaren Zwiegespräch vollendeter göttlicher Liebe: Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Zuerst an dein Herz. Der Siegelring kann erst als Siegelring gebraucht werden, angewandt werden, um in Vollmacht etwas zu bestätigen, zu genehmigen, Gottes Entschlüsse. Wenn der Siegelring vorher wo lag, ruhte, lernte, am Herzen Gottes nicht. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz. Erst wenn wir das Herz Gottes so kennengelernt haben, dass wir mit Freimütigkeit, ohne jede Hemmung, erst dann ist unser Vater glücklich, uns mitten hinein in sein Vaterherz legen können. Und dann sagt er: Schön, jetzt bist du ein Siegelring an meinem Arm. Und durch dich versiegle ich alle zukünftigen Heilskörperschaften. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und jetzt kommt: Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jehovas. So. Also was ist die Liebe? Feuergluten, eine Flamme Jehovas. Hart wie der Scheol und gewaltsam wie der Tod. Gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Wo beginnt das Gericht Gottes? Wir hätten es bei Satan begonnen, nicht? Ne? Beim größten Sünder, nicht? Ja. Wo beginnt das Gericht Gottes? Wo? Am Hause Gottes. Etwa nur am Tempel? Oder beginnt es sogar beim Sohn des Hauses Gottes? Ja. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Hat er alle Flüche des Gesetzes, die auf uns hätten zukommen müssen, auf sich genommen? War er gegen uns hart oder gegen sich selbst bei der Gelegenheit? Ja. Sich zur Sünde machen lassen. Und hat das unbarmherzige Gericht, was alle Geschöpfe zusammen hätten erdulden müssen, auf sich an sich entladen lassen. Ist er hart gegen seine Schöpfung oder gegen sich selbst? Die Liebe ist hart, ne? Und er ist die Liebe, so. Gegen sich selbst. Bitte?
Und das Dürre aus.
Und?
Das Dürre aus, hat den gleichen Satz. Wenn das am grünen Haus geschieht, was geschieht am dürren Haus?
Ja, das kommt zuletzt dran. Das kommt zuletzt dran. So. Was wir schon kennen, darf ich jetzt nur schnell aussprechen. Ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und das Heer der Himmel um ihn und so weiter. Wer sagt das? Jesaja, im 6. Kapitel. Sagt er: Wehe mir, wehe mir. Ich bin ein Mann des Todes. Ja.
Heilig, 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 haben sie gerade gerufen. Ich bin unreiner Lippen, so. Was geschieht?
Ein Seraph, das heißt der Feurige, das ist ein priesterlicher Engel im himmlischen Jerusalem, der jetzt am Feueraltar da oben seinen Dienst tut. Im Auftrage Gottes nimmt er eine glühende Kohle vom Altar der Liebe Gottes. Gell? Ihr wisst, was Altar bedeutet, ja. Nimmt er eine glühende Kohle, ja, hier, glühende Kohle, Feuerglut, vom Altar von der Liebe Gottes, eine glühende Kohle, da in Jerusalem im Himmel natürlich buchstäblich, da eine himmlische Kohle, nicht? Ja, aber für uns, was das bedeutet. Er selber, der Seraph, also der, die das Feuer bedient, nicht? Er macht seine Diener zu Feuerflammen, kann diese glühende Kohle nicht nehmen in die Hand, sondern er nimmt eine Zange, ja, was unsere Schmiede auch machen, nicht? Nimmt eine Zange, aber macht unbarmherzigerweise was? Berührt das zarteste Ding da am Menschen, ist die Lippen. Ne? Und jetzt heißt das Wort Gottes, deine Sünde ist von dir gewichen. Also was heißt das, wenn feurige Kohlen angewandt werden, vom Altar, das heißt feurige Kohlen der Liebe Gottes, nicht? Dann sammelst du feurige Kohlen auf das Haupt deines Feindes. Steht irgendwo so geschrieben. Ne? Wenn wir was tun, wenn unseren Feind dürstet wir ihn tränken mit Wasser, wenn ihn hungert, ehe wir ihn speisen mit Brot, dann sammelst du feurige Kohlen, ja, wenn du das in der Liebe Christi, in Gottes Macht, ne? Auf das Haupt deines Feindes, also nicht nur auf die Lippen. Was heißt das? Dann ist der Feind entzündigt. Das sind die Kriegswaffen der Kriegsleute Jesu Christi. Feurige Kohlen. Was ein Engel nicht in die Hände nehmen kann, wird dem Jesaja die Lippen berührt, nicht? Und den Feind auf sein Haupt gerät. Ja? Ja. Verstehen wir es? Flamme Jehovas. Und jetzt Feind. Große Wasser, die können so groß sein, wie sie wollen. Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Haben wir jetzt eine Antwort auf die Frage, worin besteht denn das immer wieder so gern angeführte unauslöschliche Feuer? Da haben wir hier die biblische Erklärung. Aus der Liebe Gottes. Das heißt, die Liebe Gottes verbrennt unbarmherzig alles in den Gerichten und lässt alles verbrennen. Alles unbarmherzig verbrennen. Ja, warum guckst du jetzt so, Mary? Ja. Alles unbarmherzig verbrennen, ja. Wir dürfen ruhig gucken jetzt. Ne? Was nicht Liebe ist.
Halleluja.
Also, Stimme eines, nicht Predigers, auch nicht aus der Wüste, aber aus dieser Ecke, nicht wahr? Ja. Unauslöschliches Feuer, Glut der Liebe Gottes, wo sie angewandt wird, ist die Sünde verbrannt. Ist gut, dass es so ein unauslöschliches Feuer gibt, nicht? Das ist ja der zweite Tod. Der Scheol. Der zweite Scheol. So. Wird der erste oder der letzte Feind aufgehoben? Wie? Ist der erste Tod der letzte oder ist der zweite Tod der letzte? Man muss manchmal dumm fragen, nicht, dass man endlich etwas merkt. Wenn der letzte Feind, der Tod, der letzte Feind, aufgehoben wird, ist dann der erste Tod oder der zweite. Aber bitte, so ein Zeugnis können wir nur wo finden und lesen? Bei dem auserwählten Rüstzeug für das Evangelium der Gnade Gottes, dem es gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden. Keinem anderen. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Kann nur der zweite sein, denn im gleichen Kapitel, einige Verse vorher, lesen wir, unser aller Vater ist der erste Adam, Christus wird der zweite Adam genannt und gerade im nächsten Vers der letzte Adam. Ist es also biblisch, wenn ein zweiter schon der letzte ist, ne? Weil es keinen dritten gibt, ne? Also dann ist der zweite Tod auch der letzte Feind. Und deshalb, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Und so weiter. Nein. Er ist besiegt in Ewigkeit. Hier Antwort auf letzte Fragen in Bezug auf die Liebe Gottes. Wenn ein Mann allen seinen Reichtum, seines Hauses um die Liebe geben wollte, also die Liebe kaufen wollte, ja, man würde ihn nur verachten. So. Und jetzt schließen wir. Wir haben eine Schwester, eine kleine. Einzelheiten verzichten wir jetzt. Und die spricht in Vers 10, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Vorher wird sie vorgestellt, sie hat noch keine Brüste. Und dann beraten die Brüder und die Familienangehörigen, was machen wir der, wenn die um die geworben wird. Sie stellt sich jetzt vor, ich bin eine Mauer, meine Brüste sind die Türme, da würde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Da würde ich in seinen Augen eine Sulamit, die zum Frieden gebracht wird. Ja. Wann? Ja. Also ihre Brüste wie Türme sind. Die in Liebe schreiende Kinder stillen und trösten können. Kinder Gottes. Voll guter Werke und Erweisungen der Barmherzigkeit sind. Und jetzt nur noch das letzte Wort und dann noch einige Worte zur kleinen Schwester. Vers 13. Bewohnerin der Gärten, die Genossen horchen auf deine Stimme. Und jetzt sagt er, lass sie mich hören. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wunderbar. Sehnt er sich auch, unsere Stimme zu hören. Ergreifen, wunderbar. Ja? Lassen wir uns solche Gottes Worte durchs Herz gehen. Lass mich deine Stimme hören. Ja. Denn dein Mund, dein Sprachwerkzeug ist wunderbar. Und jetzt die kleine Schwester. Wir schlagen den Propheten Hesekiel, Kapitel 16, auf. Und finden vor uns die ganze Werdung der Stadt Jerusalem und damit Judas und des Volkes Israel. Tue Jerusalem, Vers 2, seine Grauen kund und sprich, so spricht der Herr Jehova, zu Jerusalem. Dein Ursprung und deine Abstammung, ja, Jerusalem aus der Erde, eben das irdische Jerusalem, ist aus dem Lande der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin, also beides Hamiten. Ja. Ja. Also Herkunft des irdischen Jerusalem, muss man mal wissen. Und dann wie schön, an dem Tage, Mitte Vers 4, da du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten und du wurdest nicht in Wasser gebadet zur Reinigung, nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir eines dieser Dinge zu tun und sich deiner zu erbarmen. Aha. So fängt es an mit Jerusalem. Ne? Um sich deiner zu erbarmen. Und du wurdest auf das freie Feld geworfen vor Abscheu an deinem Leben an dem Tage, da du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich zappeln in deinem Blute. Der Herr ging an Mose vorüber, dort, bei der Gesetzgebung. Ja, und sah die Söhne Israels zappeln. Nun, sah die zappeln in deinem Blute und ich sprach zu dir, in deinem Blute lebe. Was heißt das? Und niemand erbarmte sich deiner. Wer erbarmt sich jetzt? Ja. Der, den wir jetzt im Hohen Lied, im Lied der Lieder gelernt haben, wie er beschrieben wird, der mit den Mutterbrüsten, der so und so, in deinem Blute lebe. Bitte Vers 7. Und du gelangtest zu höchster Anmut, die Brüste rundeten sich, der Haar wuchs, aber du warst nackt und bloß, und ich ging an dir wieder vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe war gekommen. Ja, ja, was ist da alles in unserer Bibel? Zum Glück ging er wieder an ihr vorüber, zur Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwur dir, wem schwur Gott? Der Herr. Genau der, mit der er sich zuletzt hätte verbinden dürfen. Mutter war eine Hethiterin, der Vater ein Amoriter. Nicht? Also genau, was Salomo getan hat, die er zuletzt hätte nehmen dürfen, die hat er gerade genommen zuerst. Zum Schrecken aller anderen. Und was macht der Herr hier? Und so weiter und so weiter. Und dann ist es so gekommen, dass diese weibliche Person von Gott in ein Erbarmen gehüllt und gepflegt und geführt und herrlich gemacht, direkt dann zur Hure geworden ist und dann zur Witwe geworden ist als Hure. Und dann lesen wir in Vers 46. Noch einmal, Schluss Vers 45, eure Mutter war eine Hethiterin und euer Vater ein Amoriter. Und jetzt Achtung. Und deine größere Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern. Was war bei Samaria das Schlimmste? Der Götzendienst. Da war Ephraim nach der Trennung. War die größere Schwester ist Samaria mit ihren Töchtern, das heißt nicht mit den Mädchen in Samaria, sondern mit ihren Tochterstädten, wissen wir, mit ihren Unterregierungsbezirken, die zu deiner Linken wohnen. Links ist Norden, stimmt, von Jerusalem. Und deine Schwester, die kleiner ist als du, die kleinere, die zu deiner Rechten wohnt, ist Sodom mit ihren Töchtern. Was war da die schlimme Sache? In Jerusalem, Hurerei und dort Götzendienst und da ja, Homosexualität. Sodom. Aber was? Was kommt jetzt? Vers 48. So wahr ich lebe, spricht der Herr Jehova, Sodom, deine Schwester, sie und ihre Töchter haben nicht getan, wie du getan hast, du und deine Töchter. Siehe, dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester. Hoffart, Fülle von Brot und sorglose Ruhe. Und die, das ganze Gebiet, wie eben der Garten Gottes, lesen wir dann an der Stelle noch. Ne? Also, wo landet ein Mensch im gefallenen Zustand, wenn ihm paradiesische Zustände zur Verfügung stehen? Ne? Bei den Schweinen. Ne? Ah ja, der verlorene Sohn hatte das ganze Erbe vom Vater mitbekommen. So. Und 51, und Samaria hat nicht gesündigt gleich der Hälfte deiner Sünden. Also die Sünden Jerusalems sind mehr als doppelt so groß wie die von Sodom und Samaria. Samaria ist die größere Schwester. Und Sodom und Gomorra sind die kleinen Schwestern. So. Oh.
Was geschieht jetzt? Vers 52. So trage auch du deine Schmach, welche du deinen Schwestern zuerkannt hast. Nämlich, ja, dann Söhne Israels und die Juden, die blicken doch von oben herab auf Sodom und nach Samaria. Ja, wir sind's, nicht? Die Auserwählten. So trage auch du deine Schmach, welche du deinen Schwestern zuerkannt hast, durch deine Sünden, die du greulicher begangen hast als sie, die beiden Schwestern, die große und die kleine, die gerechter sind als du. Und so werde auch du zustande und trage deine Schmach, weil du deine Schwestern gerechtfertigt hast. Und ich werde die Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter und die Gefangenschaft Samarias und ihrer Töchter. Da ist also Hoffnung für Sodom und Samaria. Ist Hoffnung für die größere Schwester Jerusalems und für die kleinere. Geht noch weiter? Auf dass du deine Schmach tragest und dich schämest als dessen, was du getan hast, indem du sie tröstest. Wer? Nachdem ganz Israel gerettet ist, trotz begnadet worden ist. Also deshalb haben wir ja gehört, hat Gott sie 2000 Jahre lang im Unglauben gelassen, war ihre Sache, nicht? Haben nicht an unsere Begnadigung durch den Jesus von Nazareth geglaubt, den noch verflucht. Was haben wir gelernt? Was schreibt Paulus in Römer 11? Damit auch sie unter die Begnadigung kommen. So. Jetzt ist Israel, Jerusalem vollkommen begnadigt. Und was hat sie jetzt zu tun? Sodom zu trösten. Ja, was heißt das praktisch? Ihnen zu sagen, seht mich an. Nachdem ich in so vollkommene Begnadigung unseres Gottes gekommen bin und noch in eine so unbegreifliche Verherrlichung, dann ist auch für euch Hoffnung. Und das sollte da nicht auch für euch Hoffnung sein? Nicht nur das, sondern ganz selbstverständlich. Indem du sie tröstest und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter werden zurückgehen zu ihrem früheren Stande und die ganze Gegend von Sodom und Gomorra war wie Eden, der Garten Gottes. Ich wollte sagen, jetzt hört aber alles auf. Nein, jetzt fängt erst alles an. Jetzt fängt erst alles an. Nämlich, das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Und das Neue ist nicht etwa nur wieder, wie das Alte war, nicht? Ja, ja. Sondern siebenmal so schön. Wie die Sonne dann siebenmal so hell scheint wie jetzt. Ja. Und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stande. Ja. Da, wie sie vorher beschrieben ist, in Herrlichkeit. Vers 60 noch. Doch ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend und will dir einen ewigen Bund errichten. Und du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine Schwestern empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du. Also was wird die begnadete Tochter Zion, die zur Hure und Witwe geworden ist, jetzt begnadet ist und verherrlicht ist mit einer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Mit einer, wie schreibt Petrus, ja, mit einer verklärten Herrlichkeit. Empfängt sie jetzt ihre größere Schwester Samaria und empfängt ihre kleinere Schwester Sodom. Ist vielleicht der alte Wein hier noch milder? Und noch wunderbar schmeckend den Gaumen sowohl des Salomo als auch der Sulamit. Vielleicht soweit. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten und du wirst wissen, dass ich Jehova bin, auf dass du eingedenk sein bist und dich schämst und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Halleluja. Amen.
Pfingsten ist.
Und das Thema war auf Wunsch des Leiters der Zusammenkünfte, Bruder Weber, Willi Weber Thun, vor einem halben Jahr ungefähr, fragte er mich, was denkst du da für ein Thema durchzunehmen? Und dann habe ich ihm gesagt, sieh dir mal die Kassettenliste von Willi Nussbaumer an und dann hast du reiche Auswahl. Dann kommt er zu mir und sagt, du, also mir wäre es lieb, wenn du das Lied der Lieder, das hohe Lied, vornehmest. Wie er das gesagt hat, habe ich mich sehr gefreut. Obwohl schon Kassetten vorliegen, die etwa vor 20 Jahren aufgenommen worden sind. Damals versammelten wir uns noch an der Kirchgasse, beim alkoholfreien Restaurant, beim Großmünster. Der war dort noch dabei. So, ich hatte es nur für 2-3 erwartet. Schön, ja. Leider sind eben vor 20 Jahren die Wiedergaben noch nicht so möglich gewesen wie heute, in der Qualität. Ne? Und deshalb habe ich mich so gefreut, ne? Dass wir jetzt eine ganze Reihe tadelloser Kassetten haben über dieses Thema. Kann sich also dann nachher bei Ihnen melden. Ja. Und für heute Abend haben wir nun vorgesehen, einen Rückblick über das ganze Thema zu tun. Als auch letzte Wiedergabe, auch Zusammenfassung dessen, was wir hören durften. Und wenn ich sage, was wir hören durften, dann ist es ja so, der Glaube kommt durch das Hören und derjenige, der das Wort ausspricht, der muss es zuerst gehört haben. Gut, genau, ich. Nein. Viel Platz da vorne. Also eine kurze Zusammenfassung, das heißt kurz, eine Stunde, dieses wunderbaren Büchleins in unserer Bibel, nicht das hohe Lied, sondern wie der hebräische Text die Überschrift gibt, formuliert das Lied der Lieder. Wir verstehen, wissen, was es bedeutet, der König der Könige, der Herr der Herren, immer von der gleichen Art das Überragende oder der Überragende. Also das Lied der Lieder von Salomo ist von allen Liedern, die die Schrift kennt und Gott kennt, das Überragendste, das Vorzüglichste. Und trotzdem hat damals vor 20 oder mehr Jahren ein dienender Bruder empfohlen, hat das hier auch schon bezeugt, wenn ihr beim laufenden Lesen der Schrift das Büchlein Prediger hinter euch habt, empfehle ich euch gleich beim Propheten Jesaja weiterzulesen. Ja. Diese Empfehlung hat bei mir also beinahe damals als Verbot wirken, nicht? Genau das Gegenteil bewirkt, was der Bruder gemeint hat, empfohlen hat. Ja. Denn ich wusste innerlich, ja, auch dieses Büchlein ist vom Geiste Gottes inspiriert und hat die Überschrift vom inspirierenden Geist, das Lied der Lieder, Shir HaShirim, Hebräisch. Und dann habe ich mich intensiv dahinter gemacht, genau dieses Büchlein Wort für Wort näher anzusehen, und habe mir die Deutungen der einzelnen Worte
von niemand erklären lassen, auch nicht durch meine Überlegungen, sondern das Lied, so beginnt es, was sagt die Schrift von vorn bis hinten über den Begriff Lied? Was sagt die Schrift über Salomo? Er küsse mich, was sagt die Schrift über das Küssen? Mit den Küssen seines Mundes, was sagt die Schrift über den Mund? Und so eines nach dem anderen. Und so begab es sich, dass wir damals in unserer Zürcher Bibelstunden etwa anderthalb Jahre lang nichts anderes machten, als dieses Lied der Lieder näher zu durchforschen und zu erläutern. Und trotzdem wir etwa anderthalb Jahre dazu verwandt haben, sind wir nicht ganz durchgekommen. So, diese kurze Einleitung und nun Punkt 1 für uns zum richtigen Verständnis dessen, was der Geist Gottes durch den Mund und die Schrift Salomos als heilige Schrift uns geschenkt hat. Das Wort Jesu, nachdem er viermal wiederholt hat, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat kein Teil an mir. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und so viermal mit entsprechenden zusätzlichen Bemerkungen. Und dann merkt er, dass alle seine Jünger sich ärgern an diesen Worten. Die Worte sind hart, er kann sie hören. Und Jesus, der ihre Gedanken kennt, sagt ihnen, ärgert euch das, wenn ich so geredet habe? Ist gar nicht nötig. Denn er fährt weiter. Meine Worte, auch wenn sie fleischern und blutig sind, ihr versteht mich, auch wenn ich von Fleisch und Blut jetzt spreche, sogar von meinem Fleisch und meinem Blut, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Und so nun im Lied der Lieder bedient sich der Heilige Geist ganz einfacher, irdischer, menschlicher Dinge in Bezug auf die Liebe. Und offenbar, so, offenbar in dem Zusammenhang, was ich eben von dem Bruder erzählt habe.
Bitte Kassette wenden.
Offenbar in dem Zusammenhang, was ich eben von dem Bruder erzählt habe, dass ausgerechnet das Lied der Lieder für den teuren lieben Bruder, ausgerechnet das Lied der Lieder, ein Stein des Anstoßes war und ein Fels des Ärgernisses. Aber das passiert nicht nur, ist nicht nur ihm passiert, in Bezug, meine ich nicht in Bezug auf unbedingt dieses Büchlein, Lied der Lieder, sondern das ist uns allen passiert, dass wir lesen in der Schrift, nur brauchen wir dann nicht ein ganzes Buch abzulehnen, nicht? Sondern einzelne Sätze, einzelne Zusammenhänge, die uns auch zu fleischlich und zu irdisch und zu blutig vorkommen, nicht? Und dann, ja, ist das wirklich Gottes Wort oder wer es gescheiter ist in der Bibel, in Bezug auf gewisse Zeugnisse über Sonne, Mond und Stern hat ein Theologe geschrieben, ja, also dieses Wort hat sich aus der ägyptischen Knechtschaft in die Bibel verirrt und jenes hat sich aus der babylonischen Gefangenschaft in die Bibel verirrt. Nicht? Und solche Feststellungen, die mir unter die Augen kommen oder von denen ich höre, die laden mich dann immer ein, genau die betreffenden in Frage gestellten Stellen genauer anzusehen. Und siehe da, alle erweisen sich als umso wunderbarer und herrlicher und anbetungswürdiger, als sie nach außen, auch für die Frommen, als Stein des Anstoßes oder gar Fels des Ärgernisses empfunden werden. Denn meine Worte, auch hier ist jedes Wort von Gott aus gesehen und durch den Geist Gottes gelesen, Geist und Leben. Erstens, diese Grundlage für dieses Büchlein zum Verständnis. Zweitens, wer sind die vom Geiste Gottes gewählten Darsteller im Ablauf dieser Zeugnisse, dieser 8 Kapitel? Erstens, Salomo. Salomo heißt Friede, Fürst oder einfach der Friedereiche. Salomo, der Friedefürst. Wer ist denn der wahrhaftige Friedefürst? Jesus Christus. Zweitens, seine Geliebte heißt Sulamit. Was heißt das auf Deutsch? Die zum Frieden gebrachte. Aha. Und zwar die zum Frieden gebrachte Seele oder Erstlingsheilskörperschaft oder weitere Heilskörperschaft. Immer sind es weiblich untergeordnete Wesen, Menschen vorerst. Gott gegenüber weiblich untergeordnete Wesen, wie die Tochter Zion gegenüber Christus und Gott, wie wir, wie Paulus von uns schreibt, ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Mann verlobt. Und geht noch weiter, das Geheimnis zwischen Gott, zwischen Christus und der Versammlung, nein, das Geheimnis zwischen Mann und Weib, das Gott geordnet hat, ist groß. Ich aber, Paulus, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus und die Versammlung. Nicht? Da geht es sogar auf Mann und Weib bei uns. Aber wenn Paulus sagt, ich aber beziehe dieses große Geheimnis auf Christus und die Versammlung, gibt er ja gleichzeitig was zu. Ein anderer mag dieses große Geheimnis, Mann, Weib, auf Christus und Israel beziehen, die Tochter Zion. Ein anderer bezieht dieses große Geheimnis, Mann, Weib, auf Christus und eine Menschenseele. Wir werden das alles bestätigt finden. Welches Geschöpf immer zu Christus geführt wurde, durch die Gnade Gottes, durch den Vater, und ihm jetzt, ja, wie wir bei uns einverleibt worden ist als Glieder seines Leibes, oder eingeordnet als Braut gegenüber dem Bräutigam, oder ein Einzelmensch, sei es Mann oder Weib, Sohn oder Tochter, die jetzt lebendigen Glauben von Christus empfangen haben, auch sie alle sind Christus als ihrem Haupt weiblich untergeordnet. Sind also alle Sulamit, zum Frieden gebracht, zu Christus. Durch den wir lesen, er, Christus, ist unser Friede. Das heißt jetzt auf alttestamentlich hier buchstäblich, er ist unser Salomo. Und wir sind seine Sulamit. Drittens, erscheinen da Töchter Jerusalem und die sind neidisch auf diese Sulamit. Sofort sehr begreiflich, wenn man sehen darf, so wie ich es sehe, dass diese erste in Liebe ausgewählte Frau, Sulamit, genannt hier, ausgerechnet die Tochter des Pharao ist. Die Tochter des Pharao. Um es gleich zu sagen, ausgerechnet die weibliche Person auf der Erde, die er nach dem Gesetz vom Sinai zuletzt hätte nehmen dürfen. Die nimmt er als erste.
Ich greife heraus, dass er in der reichen Liste und Reihe von kleinen und großen Gleichnissen, das Lied der Lieder ist ein Zwiegespräch von solchen, die in der Liebe Gottes vollendet sind. Und normalerweise, darf ich jetzt sagen, und lächle ein wenig dabei, normalerweise sind wir in Bezug auf Sprache der Liebe, wenn wir uns da ausdrücken oder darin bewegen sollen, oder ja, ausdrücken sollen, eher in Verlegenheit als im Schuss. Nicht? Und da können wir lernen. Zwiegespräch von solchen, die in der Liebe Gottes vollendet sind. Ja. Christus und die Gemeinde. Christus und ein Mensch Gottes. Christus und Israel. Immer erst dann, wenn die betreffende Seele, Heilskörperschaft, zu Christus gebracht worden ist. Dann ist sie eine Sulamit. Und jetzt die Töchter Zion, das begreifen wir. Nach dem Gesetz wären sie in Frage gekommen, dass er eine von ihnen als erste Frau war. Wählt, nicht wahr? Ja. Und eigenartig, bei David nach seinem Fall kam sofort der Prophet Nathan. Und David, nachdem er merkte, der sieht klar, ich habe gesündigt. Und Nathan ebenso klar, so hat der Herr deine Sünde vergeben. So. Aber bei Salomo, der sich verschwägert, so lesen wir, mit dem Pharao von Ägypten, dem er eine Tochter des Pharao nimmt und nach Zion hinaufführt, ihr einen prächtigen Palast baut, neben dem Hause Gottes und seinem eigenen Palast. So. Und jetzt da ein solches Lied der Lieder verfasst. Wo steht, dass er zu ihr sagt in einer bestimmten Situation, einer Stute an des Pharao Prachtwagen, vergleiche ich dich, meine Freundin. Aha. Ja. Denn Ägypten ist das Haupt Hams. Einer der Söhne Hams hieß Kanaan. Verflucht sei Kanaan. Also die ganze Sippe Ham, die Gruppe Ham, steht unter einem unheimlichen Fluch. Unter dem Fluch der Flüche. Ja. Und Ägypten ist das Haupt Hams. Mitzrayim, Hebräisch. Ja. Also er nimmt wirklich eine weibliche Person, er wählt eine Braut und ein Weib aus, dass er nach dem Gesetz zurück hätte nehmen dürfen. Wenn er irgendeine der semitischen Völker gewählt hätte, dann wäre das noch akzeptabel. Oder wenn er eine Japhetitin, das wäre auch noch eher denkbar. Ne? Aber dass er ausgerechnet unter den hamitischen Frauen, die Tochter des Pharao, auserwählt. Und diese Töchter Jerusalems, was stellen die da? Wenn Salomo Christus, Gottes Sohn, darstellt, nicht? Und die Sulamit ganze Heilskörperschaften, in der Hauptsache Erstlingsheilskörperschaften, dann dürfen wir die Töchter Jerusalems, nicht gewöhnliche Töchter Jerusalems, als solche stehen lassen. Nicht? Dann müssen die auch in einer geistlichen Bedeutung vor uns hingestellt werden. So wie es auch, oder wie das irdische Jerusalem, ja nur ein Schattenriss ist vom himmlischen Jerusalem. Nicht? Wo heilige Engel, Heere und Körperschaften da dienen. Nicht? Die wären die Ersten gewesen, nicht? Heilige Engel, nicht? Am Throne Gottes, die er hätte wählen können. Nicht? Oder einen, der Heiligsten der Engel da oben. Ja. Das sind diejenigen, die jetzt neidisch darauf sehen, jetzt bleiben wir mal schnell bei Christus. Wir haben doch gelernt. Nicht? Alle Dinge im Alten Testament, die können ganz unheimlich sein und, oder wunderbar sein, ganz schwarz sein oder ganz hell sein, wie sie wollen.
alle sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Und der Körper, der diese Schatten wirft im Alten Testament, ist der des Christus. Und haben gelernt, je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht, sich bewegt. Nicht? Zwischen Körper, der im Lichte wandelt und Licht ist, nicht? Und seinem Schatten, den der Körper wirft, bestehen nur zwei Übereinstimmungen. Nur die Umrisse des Körpers, nicht? Und die Bewegungen. Sonst ist zwischen dem Körper und seinem Schatten das Gegenteil der Fall. Je heller, je schärfer umrissener der Schatten und je dunkler, nicht? Ein Kerzenlicht wird kaum einen Schatten, aber die Sonne ganz deutlich, nicht? So. Das heißt jetzt, was uns passt beim Salomo oder was uns gar nicht passt, was die Schrift berichtet, der Richter von Salomo ist, alles sind nur Schatten. Und der Körper, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Und alle Dinge, die mit Christus in Beziehung stehen. Also, nun, hat also Salomo, dieser wunderbare, ja, wir werden ihn gerade noch näher ansehen, genau das Gegenteil von dem gemacht, was er nach dem Gesetz hätte tun müssen. So. Jetzt fragen wir, wie ist denn bei Christus? Hat er, als es darum ging, zur Erlösung in die Welt zu kommen, hat er da sich eins gemacht mit den allerheiligsten Gotteswesen am Thron Gottes oben? Oder hat er sich auf diese Erde begeben und auf dieser Erde sich nicht bei den Japhetiten niedergelassen und nicht bei prächtigen semitischen Völkern, sondern wo ist er gelandet? Wie heißt das Flecklein Erde? Ja, gerade was wir so fromm singen vom Lande Kanaan und meinen, das sei das Schlimmste, was Gott am wohlgefälligsten sei. Dabei liegt auf Kanaan der maximale Fluch. So. Also, er ließ sich nieder in seiner Schöpfung, nicht nur auf der verfluchten Erde, das würde schon genügen fast nicht, sondern auf unserer Erde noch, auf dem Sektor, auf dem kleinen Gebiet, auf dem der maximale Fluch lastet. So. Nicht nur das, das ist nur der Ort, hat sich wie ein Fleisch gemacht mit welchem Volk? Mit Juda, Jerusalem, von welchem wir lesen, dass die Sünden Jerusalems, der Juden Jerusalems, mehr als der Doppelte sind der Sünden von Sodom und Gomorra und der Sünden von Samaria. Samaria maximaler Götzendienst und was Fleischeslust und alle schreckliche Abweichungen betrifft, ist Sodom und Gomorra vor uns. Stimmt, hat Christus Jesus sich zur Erlösung in seine Schöpfung begeben, den dunkelsten Fleck ausgesucht und das sündigste Fleisch. Also nach seiner Heiligkeit gemessen, genau sich eins gemacht mit der irdischen Menschheitsgruppe, die er zuletzt hätte nehmen dürfen nach dem Gesetz. Jawohl. Und zwar, da ist bei Salomo, hätte ich beinahe gesagt, Salomo ist ja da die Rechtsgerechtigte. Er hat ja nur eine Tochter des Pharao genommen. Ja. Da gibt es ja nicht mal einen Vergleich. Nicht? Jerusalem, die Sünden Jerusalems werden ja nur verglichen mit Sodom und Samaria, nicht mit Ägypten. Und Jerusalem, die Sünden Jerusalems sind mehr als das Doppelte von denen. Ja. Also merken wir, stimmt die Bewegung des Umrisses. Nicht? Genau, Salomo nahm genau die in seine Liebe hinein, nicht? Die nach dem Gesetz zuletzt in Frage gekommen wären. Und der wahrhaftige Salomo, Friede Fürst, nicht? Macht genau das Gleiche, wenn möglich noch unverständlicher. Nicht? Weil er noch viel heiliger ist als Salomo und noch mehr Friedefürst ist als Salomo und so weiter. Und Sohn Gottes ist. Und es sich hier um ein ganzes Volk handelt. So. Wir schauen Salomo noch etwas näher an, ganz kurz. Und die Töchter Jerusalems dann nochmal. Er ist nicht nur Salomo der Friedefürst, sondern Salomo ist
der König Israels. Der König Israels, so lesen wir. Wer ist der wirkliche König Israels? Wieder Jesus Christus. Er ist der Sohn Davids. Wer ist der wirkliche Sohn Davids? Wieder Christus. Er ist der Weiseste von allen Menschen. Keiner vor ihm, nach ihm, sagt die Schrift. Wer ist der Weiseste von allen Menschen? Wieder Jesus Christus. Nathan kommt auch zu Salomo, als jetzt der erste Sohn geboren wird von der Bathseba und da liegt nicht. Nein, beim ersten Sohn kommt er und sagt, er muss sterben. Nicht? So. Bitte? Ah ja, danke, Herr. Bravo. Ja, dass meine Hilda sich mal meldet in der Bibelstunde. So ist das. Bravo. Ja, gestern Abend war er da nicht wohl, ja, oder gestern Nachmittag. Der hat sie wieder so freundlich aufgerichtet, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Wort sagt in meiner Bibelstunde. So was. Ja, also, gut. Ja. Beim Erstgeborenen Sohn der Bathseba, also der David, kommt Nathan und sagt, er muss sterben. Und da hilft alles fast nur nichts. Hilft alles nichts. Jetzt ist als zweiter Sohn Salomo geboren worden, Sohn David, von der Bathseba. Und tatsächlich kommt der Nathan noch einmal. Wir denken, dass dann David noch das Herz wieder geschlagen hat. Was sagt aber jetzt Nathan? Der Name dieses Sohnes soll Jedidja heißen. Was heißt das? Liebling Jehova. Salomo. Liebling Jehova. Stimmt, was Nathan den David gleich gesagt hat, als David seine Sünde, sich zur Sünde bekannte, sehr kurz und bündig. So ist deine Sünde vergeben. Stimmt. Der zweite Sohn, Liebling Jehova. Ja, wer ist wieder der wirkliche Liebling Jehovas? Ist das auch wieder Christus? Und so haben wir sieben Einzelstücke, wo der Geist Gottes, das Wort Gottes uns sagt, also ihr könnt noch auskneifen, wenn ihr wollt, aber Salomo ist und bleibt ein Schattenriss des Körpers des Christus. Siebenmal bestätigt. Wir haben gesehen, die Töchter Jerusalems, das sind ganz lebendige Wesen, jetzt im himmlischen Jerusalem, Christus entsprechend, ja, die, während die Töchter Jerusalems auf der Erde unter Gesetz sind und sich nach dem Gesetz richten müssen, nicht, sind die da oben, diejenigen, die das Gesetz angeordnet haben, das noch in Gewalt gegangen ist. Und ihr Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Wäre das passend gewesen, wenn sich Christus mit denen eins gemacht hätte, nicht? Anstatt mit Juda. Ja, bitte. Stimmt. Dann erscheinen entsprechend, ja, diesen Töchtern auf der männlichen Seite Wächter in der Nacht. Nachtwächter, die in Jerusalem für Ordnung sorgen. Was bedeuten die Wächter? Hier, bei Salomo, also nach den Buchstaben. Für was sind sie ein Schattenriss? Im Propheten Daniel lesen wir zweimal, dass ein heiliger Wächter herunterkommt vom Himmel und da unten zum Rechten sieht. Und dies und jenes einfach zerstört oder wegschafft. Oder verurteilt. Also, Wächter sind auch himmlische Majestäten. Aber was ist das? Sie sucht eines Tages, sie hat keinen Kontakt mit ihren Geliebten aus den Augen verloren. Sie geht auf die Suche, und zwar nachts. Eilt durch Jerusalem, da finden sie die Wächter. Ja, was machst du denn da? Was ist los? Ja. Und stellen sie zur Rede. Und sie sagt, ja, habt ihr den nicht gesehen, den meine Seele liebt? Ne? Denkt die Wächter, ja, in Zürich würde man sagen, bitte kommen Sie mit mir. Ne?
Ja. Vollständiges Unverständnis für eine Seele, die den Herrn Jesus liebt. Gibt es solche Wächter? Gibt es solche Heilige? Ja. Dann ist die Sache seelisch dann, nicht? Und wird abgewertet. Ja. Und die suchende Seele wird dann verachtet. Und noch einmal kommt das vor, zum zweiten Mal, später, irrt sie wieder durch Jerusalem, ihren Geliebten suchend. Sie ruft ihm und er antwortet nicht. Na bitte, gibt's das bei uns auch? Dass sie ja merken, wo ist mein Herr, wo ist der Herr Jesus? Sie merkt gar nichts. War das vorhin so schön oder die letzten Tage nicht? Dann geben wir auch die Suche nichts und schreien, Herr Jesus, hilf, oder was ist los? Nicht? Keine Antwort. Haben wir das auch schon erlebt? Also, treffend hier dargestellt, da fanden nicht die Wächter zwar, und da schlugen nicht die Wächter und verwundeten mich. Und zwar nicht nur so, sondern scharfe Worte, sagt Salomo, sind eine Verwundung des Geistes, bitte. Besonders wenn dann ein Mensch von ganzem Herzen seinem Herrn Jesus, weil er das Gefühl hat, ich habe den Kontakt mit ihm verloren, sucht. Da verstehen diese heiligen Engel gar nichts, denn ich durfte schon immer wieder sagen, sie sind heilig, gerecht und gut. Gott kann ihnen keine Sünde und keine kleinste Übertretung zur Last legen. Das macht er auch nicht natürlich. Aber was legt er ihnen zur Last? Irrtum. Irrtum. Ja. Die ganze heilige Gesetzgebung erwies sich als ein großer Irrtum. Sie meinten, das sei der Weg, auf welchem das halsstarrige, widerspenstige, ungläubige Volk Israel mit diesen Drohungen und Verfügungen und so weiter Spuren gebracht werden könnte. Richtig? Zum Leben gegeben, nach ihrer Meinung, erwies sich in der Praxis als Gegenteil, ein Dienst des Todes und der Verdammnis ist es geworden. Ist das ein Irrtum? Ja. Das sind die Wächter. Wunderbar, kommt im Hohen Lied immer wieder der Begriff Mutter vor unsere Augen. Mutterschaft. Ist es gleichgültig, ob das Jerusalem drunten unsere Mutter ist oder das Jerusalem droben? Sind wir gleich wieder schon bei Jerusalem. Das Jerusalem drunten ist mit ihren Kindern in Knechtschaft, sei noch unter Gesetz. Unsere Mutter aber ist droben, wo Christus ist. Also gar nicht in dieser Schöpfung. Unsere Mutter also ist nicht das Jerusalem hier unten. Zweitens ist unsere Mutter nicht das himmlische Jerusalem. Das vergeht mit dem Himmel. Drittens ist unsere Jerusalem nicht das Jerusalem, das jetzt dann im tausendjährigen Reich steht. Denn da geht noch das Gesetz aus und das Wort Gottes. Da herrscht nicht die Gnade, sondern da herrschen Gerechtigkeit und Gericht, sind des Königs Jesus in Zion die Grundlagen. Gerechtigkeit und Gericht. Da stellt sich Jesus Christus noch einmal auf die Erde kommen, für dieses Friedensreich zu betreuen, nicht? Noch einmal den gesetzgebenden Engel zur Verfügung unter günstigsten Vorbedingungen. Ne? Der Satan ist gebunden, alle Finsternismacht ist gebunden. Anstelle der dämonisch herrschenden Götter und Fürstentümer und Gewalten, die alle gefangen gesetzt sind, hat Gott die heiligen Engel hingesetzt. Jeder ist ein Gott, der jetzt über das ihm auf der Erde anvertraute Volk jetzt genau nach ihrem Gesetz die Völker inspiriert. Haben es die Menschen tausendjährigen dann leichter, diese Gesetze zu halten? Natürlich. Natürlich. Sie können weder vom Satan noch von einem Dämon oder in irgendeiner Weise von der Seite versucht werden. Nicht? Muss keiner, weil er Hunger hat, stehlen. Nicht? Oder weil er keine Frau hat, ehebrechen. Das ist alles vollkommen normalisiert im tausendjährigen Reich. Und jetzt sind über die einzelnen Nationen heilige Engel gesetzt, die ihre Nationen, also sagen wir mal jetzt die Schweiz, auch der ist natürlich ein kleiner Engel, dann ein Heiliger, so inspirieren, nicht mit Kräften und Mut versehen, ja, dass es möglich ist, dass die Menschen auf dieser Erde unten die meisten die 1000 Jahre lang leben können. Ne? Während, wenn einer nur stiehlt, einmal, oder einmal ein falsches Zeugnis gibt, lebt er nicht nur am anderen Morgen nicht mehr, sondern wird sein Leichnam vor Jerusalem draußen dorthin geworfen, wo das Feuer nicht erlischt, und der Wurm stirbt, die 1000 Jahre lang. Warum? Jetzt ist noch die Verfügung, Jesaja 66, leider die letzten Verse, so schließt der wunderbare Prophet Jesaja ab, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Punkt. Schluss Jesaja. Ja, aber mit welchen Vorbemerkungen? Das ist bestimmt, Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond. Gehen Menschen im tausendjährigen Reich, werden gruppenweise hingeführt, um dieses schaurige Schauspiel zu sehen, zum Abscheu von allem Fleisch. Nicht? Die wissen, die heiligen Engel, die das angeordnet haben, wenn das nicht noch durchgeführt werden würde, dann wage ich zu sagen, dann wäre es eine große Frage, ob das tausendjährige Reich überhaupt 1000 Jahre lang dauern könnte. Denn da ist der Heilige Geist nicht innewohnend in der Masse der Nutznießer, sondern da ist der Heilige Geist nur ausgegossen über alles Fleisch, und die Masse der Nutznießer sind nur Fleisch. Die haben wohl mit unserem Leib verglichen, nicht? Eine Leiblichkeit, die Adam und Eva hatten vor dem Fall. Hat Gott wieder hergestellt. Adam und Eva hätten die sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten. Nein, nicht? Hätten nicht sterben können, wenn sie nicht gesündigt hätten. Aber konnten sie sündigen? Und sind sie gestorben? Genau Zustand im tausendjährigen Reich. Eine Übertretung genügt und der Betreffende ist dem Gericht verfallen. Schaurigen Gericht, ja. Noch ein schauriges Anschauungsgericht. Und dort heißt es, und alles Fleisch, damit schließe ich den Blickstrahl ab, und alles Fleisch wird hinausgehen, Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond, und das schaurige Schauspiel ansehen. Ja, und was sagt denn Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond? Zum Glück ist das nicht, sind das nicht die neuen Himmel und die neue Erde, die dann wirklich die letzten sind, sondern aus diesen Zusammenhängen ist ersichtlich, dass die Schrift in dem Zusammenhang die Zustände des tausendjährigen Reiches schon neue Himmel und neue Erde nennt. Bitte. Wenn Menschen da sind, die gar nicht sterben müssen, haben die denn einen anderen Leib? Ja, wieder den, wie Adam und Eva vor dem Fall hatten. Und die Sonne siebenmal so hell scheint wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne, kann man dann auch mit Recht von einem neuen Himmel reden. Ne? Aber nur für die 1000 Jahre. Zusammenfassung, das tausendjährige Reich ist eine vergängliche Modellvorführung oder ein Schattenriss wieder nur für die wirklichen letzten neuen Himmel und neue Erde. Denn dort gibt es keine Sonne und keinen Mond, also was nicht mehr. Neumond und Sabbat und Vollmond. Denn Neumondstellung oder Vollmondstellung ist ja abhängig von das, wie die Sonne zum Mond oder wie der Mond zur Sonne steht. Ne? Also weder Sonne noch Mond sind da. Sehen wir? Wenn wir es genau nehmen, dann ist Klarheit. Wir sind bei dem Begriff Mutter stehen geblieben. Ja, wer ist denn unsere Mutter? Auch das Neue Jerusalem ist nicht unsere Mutter. Es ist ja neu geschaffen. Ne? Unsere Mutter ist nichts Geringeres als der gleiche Mutterschoß, in den Jesus Christus gezeugt worden ist und aus dem Jesus Christus aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters hervorging. Adam, Abbild Gottes, nicht Mann und Weib geschaffen, sondern männlich-weiblich. Ah ja. Wenn die Adam durch eine Großnarkose aus dem Adam heraus, die Eva heraus operiert werden musste, nicht? War sie dann vorher drin? Ja, natürlich. Männlich-weiblich. So ist Gott.
Gott hat keine Frau neben sich und da ist keine Frau hat neben sich oder ihr gegenüber einen Mann. Das ist Gott nicht so. Sondern Gott ist der Originalmensch, denn Adam ist das ein Abbild. Der Mensch ist das Abbild Gottes, dann ist Gott das Original vom Menschen. Und dann ist Jesus Christus der Sohn des Menschen, des Originalmenschen. Dürfen wir nochmal hören. Also Mutterschaft ganz gewaltig. Der Mutterschoß Gottes ist unsere Mutter. Ist das ein Unterschied? Das heißt, das irdische Jerusalem, das Jerusalem tausendjährigen Reich, oder das himmlische Jerusalem, oder das neue Jerusalem. Was ist denn das neue Jerusalem? Das ist unsere Schwester. Auch aus dem gleichen Mutterschoß gezeugt und geboren. Ne? Ja, jetzt beginnt ja, die Familie Gottes im endgültigen Herrlichkeitszustand beginnt zu erscheinen. So, jetzt aber. Und zuletzt finden wir noch eine kleine Schwester. Eine kleine Schwester. Die sehen wir dann noch näher an. Wir haben jetzt die Darsteller angeschaut, nicht? Bitte. Angenommen, auf einer irdischen Bühne, im Theater oder im Opernhaus, werden alle Schauspieler gleichzeitig noch vorgestellt, sondern am Anfang der Vorstellung. Ne? Angenommen. Das haben wir jetzt gemacht. Ne? Denn wir sind was? Ein Schauspiel dem Kosmos, dem Weltall, wir die Leute. Ein Theatron, griechisch, deutsch Schauspiel. Dem ganzen Weltall, sowohl Engel als Menschen. Da haben wir den Beweis gleichzeitig, dass das Neue Testament unter Kosmos im Griechischen das ganze Weltall versteht, Engel und Menschen. So. Und so ist es ja in den großen Theatern. Da ist ein Erdgeschossraum, Parterre genannt, nicht? Und dann sind da Opernhaus Zürich drei Ränge. Und dann die Schauspieler auf der Bühne. Nicht? Das sind wir. Also hier ist es der Salomo mal vorerst und dann die Sulamit und dann die Wächter und. Das sind jetzt die Schauspieler hier, die Gott auf seine Bühne gestellt hat. Werden die Dinge gelesen, wird das angeschaut, wird das beurteilt. Und dann sage ich nur schnell, da dürfen wir uns, was hat denn Gott uns für eine Rolle zugeteilt? Wen sollen wir denn auf der Gottesbühne darstellen, auf die er uns gestellt hat als Schauspieler? Sollten die Zuschauer im Parterre, nicht, des großen Gottestheatrums seiner Schöpfung, sollten die Zuschauer, die vom Parterre her gucken, nicht, sollten die an uns, also wenn die anderen Menschen heißt das, nicht, uns beurteilen, sollten die etwas merken, dass wir genau den darstellen, den die das Neue Testament Jesus Christus nennt. Das wäre das schön. Ja, und in den Rängen, das sind die drei Himmel, nicht? Drei Ränge da, Opernhaus, Paulus war im dritten Himmel, ne? Die schauen uns auch alle zu. Und dann sage ich jetzt nur hier abschließend, ich glaube kaum, dass einer hier gegenteiliger Meinung ist, dass die weltlichen Schauspieler, sagen wir, einer hat die Rolle jetzt zu übernehmen als Hauptdarsteller, Wallenstein, nicht? Einen großen Heerführer von Gustav Adolf, nicht? Wallenstein. Was macht er? Er studiert das ganze Leben von Wallenstein. Wie hat er sich benommen? Nicht? Da gibt es ja ein Wort von Schiller, das heißt, dass einer, der ihn immer nachahmen wollte, der hat gesagt, so wie er sich räuspert und wie er spuckt, das hat er ihn glücklich abgeguckt. Nicht? Also bitte, ich habe jetzt das Zitat von Schiller kurz gewählt, also bis in die kleinsten Dinge, nicht? Arbeiten sich die Schauspieler in ihre zugeteilte Rolle hinein. Ja? Dass es einem passieren kann, wenn man jetzt im Parterre oder auf dem Drängen dazu guckt, nicht? Dass die Dinge so fabelhaft vorgetragen werden, zur Schau gestellt werden, dass so ist mir schon nicht nur einmal gegangen, dass es Augenblicke gibt, wo man vergisst, dass man im Theater sitzt. Das wäre schön. Was wollte ich sagen? Sind nicht die weltlichen Schauspieler
gewissenhafter, nehmen Sie sich nicht noch mehr Mühe als wir. Wie hat der Herr Jesus sich benommen in dem Fall? Was hat er da gesagt? Wie war er gekleidet? Wo ging er ein und aus? Ne? Und so weiter. Sehr schön, ne? Wenn unsere Zuschauer und unsere Zuhörer vergessen würden, ne? Ja. Dass ich Arthur Muhl, dass der Arthur Muhl heißt, sondern Jesus Christus. Oh. Amen, schwierig. Also da ist auch solche, so eine wilde Nussbaum, ne? Oh, hierher zurück. Tochter des Pharao, die Sulamit. Ein Wort, halt. Viertens. Ja. Dieses Lied der Lieder beginnt mit eines Benehmens intimster Art. Und zwar ganz kühn erlaubt der Heilige Geist, dass sie ihren Geliebten anspricht. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Er. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Wir werden doch schreiben müssen, denn seine Liebe. Ne? Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Warum dieser Personenwechsel? Das ist die, ihre Bitte an den himmlischen Vater. Und meint mit dem Er wen? Er ist ein Sohn. Ne? Die Bitte an unseren himmlischen Vater, er, dein Sohn, mein Geliebter, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe, Vater, ist noch besser als Wein. So. Und dann haben wir lernen dürfen, ja, was heißt es das geistlicherweise? Da haben wir gesehen, dass wir in 1. Petrus 5, Vers 14 lesen, am Schluss seines Briefes, grüßet einander mit dem Kuss der Gottesliebe. Das ist also jetzt irdisch gemeint, unter Geschwistern, den Heiligen Gottes. Wunderbares Wort. Grüßet einander mit dem Kuss der Gottesliebe. So. Dann kommt eine Stufe höher, Psalm 2, Vers 12. Jetzt merken wir fragen nur die übrige Schrift, wie haben wir dieses Lied der Lieder zu verstehen oder zu lesen, dass wir es geistlich lesen können. Da heißt es, küsset den Sohn, dass er nicht zürne auf dem Weg. Ja, ist das noch mehr, als wenn die Heiligen sich küssen mit dem Gruß der Gottesliebe. Ja, küsset den Sohn. Ja. Die dritte Stufe, Psalm 85, Vers 10, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Was heißt Gerechtigkeit? Wenn Gott an uns handeln würde, nur nach Gerechtigkeit, dann wären wir alle nicht hier. Dann wären wir alle nicht hier. Aber da die Gerechtigkeit Gottes, die heilig ist und es ganz genau nimmt, sich geküsst hat mit dem Frieden, also dass Gerechtigkeit Gottes und Friede Gottes nicht zweierlei Dinge sind, sondern die sind untrennbar in Gott mit der Liebe Gottes miteinander verbunden. Ah. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das ist ein wunderbares Wort. Das kann kein Dichter und kein Poet auf der Erde sowas überhaupt nur daran denken, so etwas in menschlichen Worten wiedergeben zu können oder dort aussprechen zu können. Und jetzt kommt das Höchste und Einfachste. Genau das, um was sie bittet, den Vater. Die Lippen küsst, ne, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Aha. Warum bittet sie den Vater? Sie möchte nur von ihm, ihrem Geliebten, dem Sohne, geküsst sein, mit den Küssen seines Mundes. Weil sie erfahren hat, nur der kann mir die richtige Antwort geben auf alle meine brennenden Herzensfragen. Wunderbar.
Fortgang auf Kassette 12.